WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo André.
Hallo Kevin. Und hallo alle Zuhörer da draußen. Passend, wohlgemerkt, nach 2 Wochen wieder wird die Folge rauskommen. Wie versprochen. Das ist gut, würde ich sagen.
Zeitplan muss eingehalten werden, sagst du?
Ganz genau. Und vielleicht schon mal, es könnte sein, es regnet sehr stark und gewittert so ein bisschen. Ich hoffe, man hört es nicht. Oder wenn man es hört, ist es zu entschuldigen.
Ja, ist das jetzt gerade bei euch vorbeigezogen? Bei uns war schon. Bei uns regnet jetzt nicht mehr.
Nee, bei uns. Aber es sieht aus, wenn es gleich aufhört. Eine kleine Unwetterfront hier. Aber ja, es soll nicht weiter stören. Unser Thema, wir haben es letzte Folge schon ein bisschen angeteasert, dass wir uns vielleicht mal damit beschäftigen. GraphQL. Also Graph Query Language.
Genau. Also wir wollten uns ja auch mal mit verschiedenen Technologien befassen. Und GraphQL ist auf jeden Fall einer davon. Und genau, damit wollten wir heute mal anfangen.
Vielleicht wichtig, es geht nicht um eine Graph-Datenbank. Viele verwechseln GraphQL mit Graph-Datenbanken. Also es geht, wie wir gleich erklären werden, es ist einfach nur eine Sprache, um über eine API Daten zu bekommen oder zu ändern. Also es ist kein Protokoll, aber es ist eine Möglichkeit, halt eine API bereitzustellen. Wie die Daten hinterher gehaushaltet werden, ob die in einer SQL-Datenbank liegen oder ob die in einer Graph-Datenbank liegen oder ob die, weiß ich nicht, als Dateien irgendwo rumfliegen, das ist völlig egal. Ne? Das ist irgendwie so die häufigste Verwechslung, die ich so mitbekomme, falls man über GraphQL spricht. Das ist keine Graph-Datenbank.
Genau, ja, es ist ein Pendant zu REST quasi. Oder Sockets oder so. Also diese Perspektiven, die man hat. Ja, genau. Um mal die aktuellen Technologien zu nennen, meinst du? Genau, ja. Und erstmal wurde das ja entwickelt von Facebook. Ich finde es immer wieder spannend, dass Facebook da so der Vorreiter war.
Ja, 2012.
2012, genau. Und die Idee, die die hatten, war so ein bisschen, wir haben ja irgendwie unsere REST-Services und irgendwie möchten wir gerne perspektivisch eigentlich nur die Daten abrufen, die wir wirklich brauchen. Und REST-Services sind ja relativ starr. Wenn man entweder nimmt man alle Daten, die man bekommt an so einem REST-Service, wenn man jetzt einen User-REST-Service hat, oder man macht spezifische REST-Services, dann muss man aber immer wieder einen neuen schreiben. Und das fanden die damals irgendwie doof. Gerade wenn man viele Applikationen hat, können die sich ja unterscheiden, was man so möchte oder was man auch so sehen darf. Und die wollten das gerne auch auf Felderebene entscheiden können, was möchte ich gerne abfragen und auch nur das bekommen, was sie wirklich brauchen. Das war so, glaube ich, deren Intention am Anfang.
Ja, das glaube ich auch. Es ging, also ich glaube, das ist eher sowas, was auch große Unternehmen oder große APIs sich überhaupt eher Gedanken zu machen und vor allen Dingen Unternehmen, gehört vielleicht auch so ein bisschen ins Fazit, aber die halt sehr, sehr viele unterschiedliche, ich nenne sie mal Clients bedienen, also irgendwelche Applikationen, die Daten haben wollen und vor allem auch Clients, die außerhalb des eigenen Unternehmens liegen, also Fremdanwendungen würde ich so benennen, ne?
Ja.
Weil, wie du beschrieben hast, im Vergleich zu REST, wenn ich einen REST-Service habe, dann designe ich ja, wenn ich meine API erstelle diese Ressourcen, wenn man sich so richtig strikt daran hält, dann gibt es halt einen User-Endpunkt zum Beispiel und an dem User-Endpunkt kann ich dann meinen User abfragen. Aber dann kriege ich halt den gesamten User oder wenn ich halt mehrere User. Aber ich kriege halt immer den ganzen User. Und wenn ich dann Blogposts von dem User abfragen möchte, habe ich einen zweiten Endpunkt und da rufe ich dann die Blogposts ab. Auch immer im vollen Umfang. So, und GraphQL möchte genau dieses Problem lösen und sagt dann, hey, du kannst entscheiden, welche Felder du willst und welche Inhalte da drin stehen sollen am Ende. Ne, also wenn du sagst, du kannst halt einen User abfragen mit den Blogposts gleichzeitig, aber du möchtest vielleicht nur die E-Mail-Adresse vom User haben und beim Blogpost nur den Titel, dann kannst du das genauso sagen und kriegst dann auch nur genau diese Daten zurück. Also Datensparsamkeit in der Antwort. Bei einer leicht aufwendigeren Query, würde ich sagen, oder Payload, oder wie man es nennen möchte.
Ja, gut. Muss das natürlich im Hintergrund auch alles implementieren. Das ist natürlich nicht geschenkt, aber von der API-Seite sieht das erstmal so aus. Also es gibt zum einen diese Queries, die du erwähnt hast. Zum anderen gibt es erstmal ein Schema, wo quasi alles drinsteht, wie es aussieht. Also GraphQL generiert quasi aus den ganzen Endpunkten und so weiter automatisch eine Schemadatei. Da stehen die Queries drin und die Mutations. Und es gibt noch eine dritte Art, das sind die Subscriptions, wo man halt Live-Daten abrufen kann.
Ja, wobei wir aufpassen müssen, wir haben uns vorher besprochen und wollten nicht unbedingt über Implementierung sprechen. Also es gibt ja natürlich verschiedene Libraries, Server oder sonst was, die diesen ganzen Kram implementieren. Also eine Schemadatei kann man auch selbst anlegen. Die muss nicht unbedingt generiert werden. Das ist natürlich ein Ansatz. Man kann aber auch, der ursprüngliche Ansatz ist, ich schreibe das Ding. Das ist dann halt eine .graphql-Datei oder was auch immer. Und da beschreibe ich das Schema. Also ich lege, ähnlich wie beim Datenbankschema, sage ich halt, es gibt halt einen User. Der User hat folgende 12 Felder. Dann gibt es einen Blogpost, der hat die 8 Felder. Und das ist halt verknüpft, dass ein User halt mehrere Blogposts haben kann, aber immer ein Blogpost zu einem User gehört. So. Und dann kann man darauf sagen, du kannst das halt abfragen. Und dann beschreibt man halt, wie so ein Query darauf aussehen soll oder welche Queries es geben soll und welche Mutations es geben soll. Das sind die schreibenden Aufrufe sind quasi. Also unsere Post-Requests beim REST, wenn wir bei REST bleiben.
Genau, ja. Also Mutations sind ja eher Funktionen, die man so aufrufen kann. Meistens das natürlich da an der Stelle dann updatende Sachen. Kann natürlich auch noch andere Sachen nutzen, um zum Beispiel, keine Ahnung, das wird dann manchmal missbraucht, um irgendwie auch irgendwas anderes mit dem Backend zu machen. Aber grundsätzlich ist die Idee, dass man da nur Daten updatet. Ja. Und Subscriptions sind halt der typische, ich möchte jetzt immer hören, wenn sich ein Nutzer zum Beispiel verändert hat. Und da gibt es auch verschiedene Implementierungen, das muss man dann immer schauen, was es da gibt. Sockets sind wahrscheinlich so der Standard und genau, das muss man dann mal gucken, was man sich da übernehmen kann. Erstmal ist das grundsätzlich auch alles erstmal nur der Standard und es gibt verschiedene Implementierungen von GraphQL für die verschiedenen Sprachen, die dann auch unterschiedlich aufgestellt sind.
Die Idee ist natürlich, dass alle gleich sind, dass ich eine GraphQL-Query, wenn sie richtig ist und der Server quasi in zwei unterschiedlichen Sprachen das gleiche Schema implementiert mit den gleichen Queries, das natürlich interoperabel ist.
Ja. Ich weiß aber nicht, ob das immer der Fall sein sollte, oder? Also, da gibt es ja schon Unterschiede auf jeden Fall auch. Aber gut, lass uns nicht darüber sprechen, das ist zu viel Detail. Genau. Jetzt haben wir erstmal viel darüber gesprochen, wie sieht der Standard aus. Kommen wir dazu, wie sehen jetzt Queries aus? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Und genau. Queries sind in dem Fall eine Art Graph, den man sich so da reingibt, der relativ ähnlich ist zu JSON, aber so ein paar Erweiterungen hat, wo man dann sagt, hey, ich möchte Nutzer und dann habe ich eine geschweifte Klammer und dann sage ich, was möchte ich von dem Nutzer? Also zum Beispiel einen Namen, eine E-Mail und dann gibt mir der Server auch nur diese beiden Felder dann auch zurück. Was ich natürlich auch noch machen kann, ist dann zum Beispiel zu filtern. Also man kann auf jedem Datenpunkt auch verschiedene Filterkriterien angeben, zum Beispiel ID und dann könnte ich mir dann den Nutzer mit der ID 1 zum Beispiel holen. Und dann kann ich das auch in der Query hinzufügen.
Ja, und spannend, man kann auch auf Unterqueries filtern. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte den User haben und von dem User nur der die ID 1 hat, aber von denen alle Blogposts, die nach 2024 veröffentlicht wurden. Zum Beispiel.
Ja. Und das macht das Ganze natürlich auch sehr komplex auf der anderen Seite, weil man muss das natürlich auch irgendwie abbilden. Gerade bei Queries, die Unterobjekte enthalten, muss man auch schauen, dass man die dann performant lädt. Sonst bekommt man da auch vielleicht Performance-Issues.
Ja, da gibt es halt einen ein riesen Ökosystem drumherum. Ne? Also da gibt es halt nicht nur Beispielimplementierungen mit GraphQL.js zum Beispiel oder Apollo Server, der das ja auch implementiert. Dann gibt es solche Sachen, genau, dieses, dass man so eine Datenladeproblematik bekommt, dass ich glaube, das kennt man aus jeder Datenbankproblematik oder das klassische N+1-Prinzip. Ne? Ich lade halt erst, weiß ich nicht, alle User und dann, wenn ich iteriere ich über alle User und lade zu jedem User dann weitere Daten hinzu. Was man im SQL mit einem Join abbilden könnte, ist hier halt ein bisschen schwieriger, weil sie dynamisch zusammengestellt werden muss und man im Vornherein nicht weiß, was da wie verbunden werden muss und wie. Da gibt es dann andere Hilfsmittel, also Data Loader heißt, glaube ich, eine ganz bekannte Bibliothek dafür, Data Loaders.
Mhm.
Ich glaube so. Es gibt Erweiterungen für Paginierung und für Beziehungen zwischen Objekten, wie man die noch besser beschreiben kann. Ich glaube, das heißt Relay, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist dann erstmal so eine Erweiterungssprache oder eine Idee davon. Das ist, glaube ich, keine Sprache, ist eine Idee, wie man das dann implementiert und sowas. Und da gibt es dann Bibliotheken für. Also das ist schon recht groß, dieses Ökosystem. Das nutzen ja auch, also Facebook nutzt es und hat es erfunden, GitHub, Shopify, Google zum Teil. Also das nutzen die Großen. Das ist schon verbreitet, das ist nicht so ein Nischending. Wobei, wenn Facebook das hat, ja, ist es eh keine Nische, aber...
Gut, alles, was größere Konzerne nutzen, die wirklich sehr, sehr groß sind, dann wird es eh keine Nische mehr sein, ne?
Ja.
Aber gut, das ist natürlich auch die Probleme von Großen, ne?
Ja, es ist halt, wenn du so eine API hast, also ich kann mich noch gut an ein Projekt erinnern, wo wir das hatten, da hatten wir eine REST-API so klassisch und dann kam halt immer die Anforderung, okay, wir haben halt, es war nur, in Anführungszeichen, nur intern verwendet, aber wir hatten intern halt Kunden, mehrere. Also es war nicht nur unser Frontend, was unser Backend abgerufen hat, sondern auch andere Frontends und andere Backend-Systeme haben mit unserem Backend gesprochen. Und dann kam halt auch immer, ja, wir brauchen hier noch ein neues Feld, jetzt brauchen wir die Info hier noch und am liebsten würden wir aber das haben, ohne den ganzen anderen Kram. Und die hatten halt irgendwann die Idee, ob die das nicht über solche Query-Strings, also einfach, dass die das quasi mit Fragezeichen an der URL immer anhängen und dann sagen, so, ich möchte nur folgende 6 Felder haben. So, und dann kam bei uns natürlich die Idee auf, ja, kann man machen, aber dann wird es echt kompliziert, wie implementieren wir das? So.
Ja.
Und das ist ja genau der gleiche Gedanke von hier. Also, das Problem ist schon relevant irgendwo. Und wenn man halt so einen Server nutzt wie GraphQL.js oder Apollo Server hier, in diesem Fall Apollo Server mit GraphQL.js, die nehmen einem das zum Teil, würde ich sagen, ab, wie man diese Daten so komplex bereitstellen kann. Und vereinfachen das halt. Ne? Wenn du halt viele externe Systeme hast, die alle unterschiedliche Daten von dir wollen, kannst du halt sagen, okay, diese Daten habe ich halt alle. Du musst halt entscheiden, was du wie haben willst. Ne? Und ich kümmere mich nur, dass du es halt so bekommst.
Ja, das stimmt.
Ist natürlich, muss man immer gucken, braucht man das wirklich? Wenn ich jetzt sage, gut, ich habe ein Backend und habe dann irgendwie, weiß ich nicht, 4 Frontends, ist dann die Frage, ob sich der Aufwand lohnt, das dann bereitzustellen und sagen, ja, hier, da kann ich vielleicht auch noch einen Restendpunkt mal selbst schneiden. So, ist jetzt nicht so kompliziert. Oder nicht so aufwendig und nicht zu viel. Aber wenn es dann halt größer wird oder gerade wenn du eine API zur Verfügung stellst für andere Leute und die halt nicht dazu zwingen willst, dich an deine 5 Restendpunkte zu halten, kann das halt schon Sinn machen, ne?
Das stimmt natürlich. Also, gerade so dieser Facebook-Ansatz, ich habe eigentlich eine unendliche Anzahl von Kunden, die ich nicht kenne, die sich irgendwie Daten aus meinem Ökosystem ziehen möchten, ist natürlich dann schon verführerisch. Man sollte natürlich immer nicht overoptimieren, weil das ist auch eine komplexe Thematik, das quasi einzubauen. Da gibt es auch verschiedene Fallstricke, in die man dann läuft. Daher würde ich auch immer sagen, man muss halt wirklich gut überlegen, braucht man das? Weil auch da, gerade SQL, kann halt sehr schnell langsam sein. Wenn man sich verschiedene Dinge dann zusammenjoint, kann das auch dazu führen, dass es dann halt am Ende nicht so performant mehr ist. Und da muss man, glaube ich, gut aufpassen. Gerade wenn Nutzer quasi die Queries von außen so zusammensetzen.
Ja. Wobei, da gibt es, glaube ich, ein ganz, ich weiß nicht, ob das ein Plugin ist, aber das heißt Complexity und da kann man halt auch quasi am Server selbst die Komplexität eines Queries begrenzen und sagen, hier, du kannst jetzt nicht 5 Ebenen tief abfragen. So gehen halt nur 2. Eine. Du kannst es halt irgendwie begrenzen.
Genau. Und was ich auch als große Gefahr sehe, was ich auch schon in einigen Projekten gesehen habe, auch in unseren, ist so das Thema Aufbau von Verbindungen. Also es gibt ja diese Schema-Datei und am Ende hat man das Gefühl, dass manchmal hat man so einen Riesenbaum, da hat man alles eigentlich in einer Objektstruktur reingekloppt, was man auch manchmal bei JPA so sieht, dass das halt so ein Riesending ist und du hast eigentlich alles miteinander verbunden und ob das dann immer so gut ist, sei mal dahingestellt. Und hier sollte man sich, glaube ich, auch gut Gedanken darüber machen, welche Sachen man wie verbindet und wie die dann strukturiert sind und vielleicht verschiedene Einstiegspunkte anbieten, damit man an der Stelle eine gute Struktur hat, sodass man ungefähr weiß, hey, das macht Sinn, so sollten wir unsere Daten strukturieren und abrufbar machen und nicht, ich kann immer alles mit allem machen, weil das führt dann meistens zu Problemen.
Es wird unendlich komplex und langsam in den Abfragen. Also da, ich glaube, so ein klassisches Beispiel ist, dass man nicht nur über den User reingehen kann. Ne? Also ich kann natürlich sagen,
ja,
jetzt möchte ich den User 5 haben und davon dann alle Blogposts und von den Blogposts dann alle Kommentare. Das ist natürlich eine Möglichkeit, was auch irgendwie Sinn ergeben könnte. Aber man kann ja auch genauso gut sagen, gib mir alle Kommentare und grenz die auf. Klassisch, wie man das bei REST vielleicht auch machen würde, grenz die auf die ID von dem Nutzer 5 ein oder die Posts von dem Nutzer vorher. Also, dass man diese Kommentare halt nicht nur über diese ganze Struktur erreichen kann, sondern dass man Kommentare auch direkt abfragen kann, mit Filtern halt und sagen kann, okay, gib mal die Kommentare, die zu, ja, weiß ich nicht, Blogpost 5 gehören, so als Beispiel. Dass man nicht über den User, über den Blogpost zu den Kommentaren kommt. Als einfaches Beispiel. Da gibt es natürlich auch komplexere Dinge.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen? Glaubst du, es ist eine gute Technologie? Sollte man öfters drüber nachdenken? Wo siehst du die Anwendungsfälle?
Ja, ich glaube, ich habe vorhin schon so ein bisschen vorweggegriffen. Ne? Also Anwendungsfälle sehe ich da, wenn man eine größere Anzahl an Endkunden hat, die irgendwie die Daten abfragen wollen und aber auch selbst gestalten wollen, was und wie viel sie kriegen. Wenn ich jetzt eine kleine Menge an Daten anbiete, oder anders, wenn die fachliche Komplexität dieser Daten vielleicht nicht so hoch ist, dann kann ich noch klassisch Restendpunkte anbieten, ne, die, wenn die nicht zu groß werden, aber wenn ich halt riesengroße Objekte habe mit komplexen Beziehungen und den Kunden das aber trotzdem alles zur Verfügung stellen möchte, dann macht das meiner Meinung nach schon Sinn. Ne? Oder auch wenn ich halt sage, so nach Facebooks Motto, hier, ich habe 1 Million Kunden, keine Ahnung, da kannst du halt, klar, kannst du deine REST-API anbieten und sagen, so, du mach halt so oder nicht anders. Aber das kann dann vielleicht auch zu deinen Lasten am Ende fallen, weil halt dann unendlich viele REST-Endpunkte angesprochen werden müssen, um halt das Ergebnis, was der Kunde haben möchte, da irgendwie rauszubekommen, vorliegt. So, da macht es auch vielleicht Sinn, das so anzubieten. Bei kleineren Projekten würde ich sagen, das ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert und zu komplex, um das zu implementieren und zu warten, als dass es einen Vorteil da bietet. Aber ich finde das schon einen spannenden und vor allen Dingen auch irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, jetzt kein verkehrter Ansatz. Ne? Also ich finde, die Idee dahinter ist schon gut und auch berechtigt.
Ja.
Wie würdest du das sehen?
Ich sehe das recht ähnlich. Ich finde halt, man unterschätzt auf jeden Fall die Komplexität, die dadurch vorhanden ist. Weil man ja sonst immer in dieser Denkweise ist, ich habe hier irgendwie ein Objekt und das hat folgende Daten, sondern ich muss mir dann auch wirklich Gedanken machen, ich kriege hier eine dynamische, soll hier eine dynamische Anzahl von Feldern rausgeben und das muss ich auch irgendwie in meinen Queries berücksichtigen, als auch die Performance. Und ich finde die Idee sinnvoll, wenn man halt wirklich über, ich bin eher so ein Service, der mit vielen kommuniziert und viele fragen Daten bei mir ab, wenn man da in diesem Umfeld unterwegs ist. Ich würde aber jetzt zum Beispiel aufpassen, das zu früh einzusetzen. Das wäre so meine Perspektive, weil die Komplexität, die dadurch auch technisch entsteht, hoch ist, finde ich jetzt persönlich. Genau.
Ich würde sagen, also in kleinen Fällen ist die Komplexität dahinter meistens auch nicht so groß. Also es wächst natürlich mit dem Projekt dann. Aber ja, das ist, glaube ich, immer die Gefahr, ne? Das ist, dass man zu früh anfängt vielleicht mit, wie sagt man so schön, mit Gewehren auf Tauben schießt, mit Steinen auf Tauben wirft.
Overengineering, ja, das kann sein. Ja. Nein, genau. Man sagt, glaube ich, mit Aufspatzen.
Nein. Kanonen auf Spatzen schießen.
Ja, ja, genau. Das ist
es richtig. Gibt einen Film, da verwechselt einer diese Sprichwörter immer, auf den wollte ich mich eher beziehen.
Ach so, scheiße.
Wer anderen eine Grube gerät, sollte nicht im Glashaus sitzen und dann haut er noch so ein paar andere raus. genau. Wofür ist aber auch noch so ein Punkt, der mir aufgefallen ist, was, wenn man, gerade wenn man sich, glaube ich, GraphQL selbst, die GraphQL.js-Implementierung anschaut, was auch spannend sein kann, man kann auch viele Backends damit zu einem zusammenführen. Ne? Also es gibt, das Konzept heißt, glaube ich, unter anderem Subgraph. Ein Server muss nicht die Logik davon auch implementieren. Ne? Also es gibt solche, ich habe das in der Doku, steht das irgendwo, jetzt fragt mich nicht mehr genau wo. Man kann quasi sagen, hier, es gibt folgende Typen und folgende Queries dazu. Und in der Implementierung später, auch wenn wir nicht über Implementierung reden wollten, aber das fand ich spannend, kannst du einfach sagen, so sieht mein REST-Dienst quasi aus, den ich schon habe. Da kriegst du die Daten so und so her. Ne, dann kannst du quasi verschiedene Server mit verschiedenen Endpunkt-Technologien dahinter verstecken und von vorne hast du nur eine Graph-API und kannst dann halt an die unterschiedlichen alten Systeme kommen. Also auch um Modernisierung durchzuführen oder weiß nicht, Microservices, Micro-Backends als Modebegriff, kann man damit halt auch ganz gut abhandeln. Ne? Und da bieten die Implementierung halt auch Hilfen für an, sodass du quasi nicht so viel machen musst. Nur als Möglichkeit. Ich möchte nicht sagen, dass es jetzt unbedingt der Weg ist, den man gehen sollte. Aber ja. Ich finde es auf jeden Fall zum Angucken alle Male. Macht, ist mal was. Das klingt jetzt falsch, wenn ich das so sage, aber ist mal was anderes. Aber es ist schon interessant und die Libraries oder die Systeme, die es dafür gibt, die sind schon ganz, ganz cool.
Das auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall auch spannend, so aus Web-Sicht, sich damit mal mit zu befassen. Ne? Also, ich glaube, man sollte halt auch immer überlegen, hey, welche Abfragen, also wie kann ich mich da weiterentwickeln? Und das ist auf jeden Fall eine Technologie, die man sich anschauen sollte.
Ja. Und klar, komplexe Systeme werden am Ende immer, oder was heißt werden immer, können immer unübersichtlich und komplex werden. Aber das kannst du halt mit jedem machen. Ne? Deine REST-API kann dir über den Kopf wachsen und kann unendlich langsam werden am Ende. Das kann das Ding hier genauso. Was kann?
Ja.
Alles.
Das stimmt. Aber natürlich, je mehr Komplexität du hast, desto mehr, desto schwieriger wird es natürlich. Ja.
Vielleicht auch noch als kleinen Aufhänger auch, Nest.js bietet das auch an. Also das ist halt auch spannend, weil unsere Nest.js-Folge war auch sehr beliebt. Da kann man halt nicht nur Anführungszeichen, nur REST-Endpunkte bereitstellen oder halt aus Go. Kannst ja auch Oberflächen mit ausliefern, aber die bieten halt auch ein komplettes GraphQL-Modul an, sodass du die ganze Graph-API über Nest abbilden kannst. Auch sehr spannend. Kann man reingucken.
Alright, klingt gut.
Jetzt können die Leute genug in ihre Sachen reingucken. Aber es wäre interessant, haben schon mal irgendwelche Leute es eingesetzt? Schreibt mal bitte Kommentare. Schreibt uns eine Mail bei den ganzen Podcast-Diensten, wo es geht. Zum Beispiel bei Spotify geht es oder sonst LinkedIn oder webdev-espresso.de. Und damit?
Alright, dann danke ich dir, André.
Und danke fürs Zuhören. Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.